Moin, Lena.
Moin, Marie. Ihr werdet euch sicher gewundert haben, es kam letzte Woche keine Folge und es kam auch keine Prognose zur zweiten Bundesliga. Die hat ja schon angefangen. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, zum einen, der HSV hat sich endlich mal gerafft, hat den Aufstieg geschafft und wir sind gezwungen, uns in einer Liga zu duellieren und das erstmals erstklassig in diesem Podcast. Und deshalb hat sich unser Fokus auch ein bisschen verändert. Ich glaube, deiner noch mehr als meiner. Aber die erste Liga steht auf jeden Fall im Fokus dieses Podcasts in dieser Saison. Und ich glaube, vor allem du bist sehr dankbar darüber. Aber wir lassen die zweite Liga nicht komplett aus den Augen. Wir haben nur entschieden, dass es diese Saison keine Prognose geben wird, da wilde Takes bei rumkommen würden. Also ja, für euch wäre es wahrscheinlich witzig, aber wir sind nicht annähernd so deep drin, was da in der zweiten Liga abging, bevor die angefangen hat, im Vergleich zur ersten Liga. Klar, wir haben uns da auch ein bisschen einlesen müssen, würde ich sagen. Und auch manche Takes sind nicht so geworden, wie wir das gern hätten. Aber da trauen wir uns eher eine Prognose zu, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und was die zweite angeht, ich bin jetzt schon froh, dass wir keine Prognose gemacht haben.
Oh ja.
Weil ich direkt rausgehauen hätte, dass Düsseldorf da die Ausnahmesaison hinlegt. Und das kann zwar immer noch werden, aber momentan sieht es alles andere als danach aus.
Mein erster Gedanke war, einen härter Aufstiegstag zu machen. Und dann war das erste Spiel gegen Schalke. Und ich habe direkt bereut, dass ich darüber nachgedacht habe. Gut, dass wir das nicht on record haben, sondern jetzt im Nachhinein einfach mal zugeben.
Eben. Aber wir reden natürlich, wenn was Außergewöhnliches passiert, immer noch über die zweite. Die werdet ihr hier nicht vermissen. Aber wo sie auch keine Rolle spielt, passenderweise, ist bei der Kicktipp-Runde, die wir für diese Saison wieder für euch haben. Ihr findet den Link in der Folgenbeschreibung. Und wir tippen die erste.
Es ist schon gut voll, ne?
Ja, es sind schon einige dabei, aber es ist noch ganz viel Platz. Also macht bitte mit, wenn ihr Freunde habt, die mitmachen wollt. Je mehr, desto lustiger. Wir tippen die erste Bundesliga und den DFB-Pokal diesmal. Also nichts mit Champions League, nichts mit Zweite. Das wird richtig cool. Ich glaube, DFB-Pokal wird
erste
krass.
Runde wirklich, keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Bauchweh, auch wegen der Werder-Partie. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, es wird wirklich, wirklich schwierig, vor allem den DFB-Pokal in den ersten 2-3 Runden zu tippen. Aber no risk, no fun, würde ich sagen, denn ihr könnt wie immer was gewinnen. Wir wissen noch nicht, ob es wieder einen Pokal gibt, den wir ja schon mal vergeben haben an den Kollegen Lennart vom Weserfunk, der tatsächlich unsere Runde gewonnen hat. Oder ob ihr euch wieder einen Fanschall vom Verein eurer Wahl aussuchen dürft. Das haben wir auch schon mal gemacht. Also stay tuned, das wird ergänzt, entweder hier im Podcast oder in der Beschreibung der Kicktipp-Gruppe, würde ich sagen, oder?
Exakt. Also macht mit, sagt Freunden Bescheid, habt Spaß, ich freue mich auf die Takes und denkt dran, dass ihr in der App selber eine Benachrichtigung einstellen könnt, dass ihr für jeden Spieltag eine Erinnerung bekommt, weil jemand hier das auch schon mal nicht hinbekommen hat.
Ja, und ich finde es toll, dass Mama Marie uns jedes Jahr aufs Neue und in jeder Folge, während diese Runde läuft, daran erinnert und wir trotzdem das alle nicht immer hinkriegen, mich eingeschlossen.
Ja, aber Kopf nicht hängen lassen. Jeder von uns hat schon mal 1-2 Spieltage vergessen zu tippen. Erfahrungsgemäß macht das relativ wenig in der Endtabelle aus, weil es wirklich fast jedem mal passiert.
Die Bonustipps sind wichtig, Leute. Die müsst ihr vor dem ersten Spieltag eingeloggt haben, denn die bringen richtig Punkte am Ende noch.
Exakt. Ich bin auch irgendwie am Überlegen, obwohl das kann man leider so leicht faken, aber ob so der Letzte auch irgendwie einen Trostpreis bekommen sollte.
Ja gut, aber das muss dann schon eine Person sein, die auch alles getippt hat. Also wenn ihr bewusst aufhört zu tippen, um den Trostpreis abzusahnen, dann ist scheiße. Also
jemand muss durchziehen.
Die letzte Person in der Tabelle, die nicht mehr als einen Spieltag verpasst hat zu tippen, weil ein Ausrutscher, den gibt's immer, die kriegt einen Trostpreis.
Ja, finde ich auch. Und es darf nicht nur, und ich werde mir das angucken, es darf nicht nur so etwas sein, wie die Bayern verlieren gegen jeden. Also man muss einfach normal tippen.
Realistisch tippen, nicht, bitte.
Ja,
wir prüfen.
Genau. Ja.
Gut, ich glaube, mit der Kicktipp-Runde und den angesprochenen Bonustipps sind wir auch schon beim Inhalt dieser Folge. Denn ich kann schon mal spoilern, ich habe ein paar der Sachen, die ich hier in dieser Prediction für die erste Liga äußern werde, auch in meine Bonustipps übernommen in der Kicktipp-Runde. Denn da tippt man auch so ein paar spannende Sachen.
Ja, du hast es schon angesprochen. Wir befinden uns jetzt mitten in der Prognose für die erste Bundesliga. Ich bin gar nicht confident. Mir ist das richtig, richtig schwer gefallen. Und ich muss sagen, mein Fazit, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil wir bereiten das immer vor, wir wissen nicht, was der jeweils andere getippt hat. Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Und mein Eindruck ist eigentlich, boah, diese Bundesliga sackt. Also es war so schwer für mich, irgendwas festzulegen. Gerade auch in der unteren Tabellenhälfte habe ich mich schwer getan. Nach oben hin, also war wirklich nicht easy, aber ich glaube, es sind ein paar wilde Sachen bei rumgekommen, die bestimmt lustig sind, sich anzuhören.
Es war nicht einfach, da stimme ich dir zu. Ich war überrascht, dass das, was mir am leichtesten gefallen ist, Platz 1 und Platz 18 war.
Ja, okay, ja, eigentlich mir auch. Platz 1 ist keine Überraschung. So, wir können auch von mir aus direkt starten, weil wir dachten, es ist viel interessanter für euch, wenn wir quasi oben anfangen und erstmal uns um den Meister und die Champions League-Plätze kümmern und dann am Ende das wirklich Spannende diskutieren, nämlich den Abstiegskampf, wenn wir uns dahin gearbeitet haben.
Ja, kleiner Überblick fürs Ganze. Maria hat es schon angedeutet, wir tippen den Meister, wir tippen die Champions League-Plätze, wir diskutieren bestimmt auch ein paar Mannschaften, die es bei uns da knapp nicht reingeschafft haben, gehe ich von aus. Und dann haben wir für euch eine positive Überraschung, sowohl einen Verein als auch einen einzelnen Spieler, eine negative Überraschung, auch einen Verein und einen Spieler. Und wir tippen natürlich auch die erste Trainerentlassung der Saison, die müsst ihr bei Kicktipp nämlich auch tippen. Und dann kommen wir zu den Absteigern, das heißt den Relegationsplatz, die 17 und die 18. Und damit ist das Feld tutti completi, würde ich sagen. Und wir gehen rein mit dem Meistertipp, Marie. Es würde mich nicht wundern, wenn der erste Stich jetzt schon stattfindet.
Ja, ich hau's einfach raus. Es sind die Bayern
Natürlich.
auch. Und nicht mal wegen wirklich Überzeugung in der Kadervorbereitung, weil ich finde, bis auf Luis Diaz ist da jetzt nicht so mega viel
Tar.
passiert an. Ja, okay. Aber
Würde ich noch
an
reinwerfen, war
sich.
zumindest einer der Gründe, warum ich auf die Bayern getippt habe. Und wie du schon angedeutet hast, mangelnde Konkurrenz,
Ja,
right?
das, ja, genau, Konkurrenzmangel ist mein Stichpunkt. Habe ich genauso aufgeschrieben. Werden sie einfach wieder machen, habe ich gar keinen Zweifel dran.
Fair. Bei mir ist es tatsächlich ja dann auch derselbe Take wie im letzten und vorletzten Jahr. Da habe ich auch schon auf die Bayern getippt. Ich glaube auch, dass das Club-WM-Money vielleicht noch ein bisschen regelt zum Schluss des Transferfensters, denn Zeitpunkt dieser Aufnahme läuft das Transferfenster noch gute 3 Wochen. Das endet ja erst am 1. September mit dem Deadline-Day. Das heißt, da könnte noch was gehen. Ich habe aber auch ein paar Sorgen und meine größte Sorge ist, glaube ich, die Musiala-Verletzung, was den Take angeht.
Warst du kurz davor, noch was zu ändern, nachdem
Nein.
du das erfahren hast? Ja, weil meiner Meinung nach ändert es einfach gar nichts daran. Das macht es vielleicht ein bisschen spannender und ein bisschen schwieriger. Aber mein Problem ist auch von den anderen, wo über die wir gleich reden, die ich stark eingeordnet habe. Ich sehe trotz Schwächeln der Bayern nicht, dass die Saison so konstant durchziehen.
Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube auch vor allem, dass die Bayern eben einen großen Vorteil haben. Sie sind das Team, was die Doppel- oder Dreifachbelastung, gegebenenfalls mit Pokal, immer noch am besten wegstecken kann, beziehungsweise routiniert abarbeiten kann. Und das sehe ich bei den anderen Teams halt ein bisschen als Manko. Das wird auch bei den Champions League-Plätzen bei mir gleich nochmal Thema, weil das große Thema ist und der große Haken daran, warum ich mit meinen Tipps nicht ganz so confident bin.
Okay, möchtest du gleich loslegen mit deinem Rang 2?
Ja, und ich glaube, damit haben wir vielleicht die erste Überraschung, zumindest wenn man sich die Tabelle des Vorjahres anguckt. Aber wenn man sich so die Medienberichte anguckt und auch was so die Stimmung in der Fanbubble und auch drumherum von Beobachtenden ist, so wie uns, gibt es einen kleinen Hype, würde ich sagen. Und am Anfang war
Ja,
ich sehr
Hamburg, stimme ich
skeptisch.
dir zu.
Okay, es wird schon Delulu hier. Du, die Plätze, bei denen es um euch geht, die kommen später erst.
Ah.
Nee. Es geht nicht um den HSV, aber auch einen Verein, der mir nicht so sympathisch ist. Spoiler. Ich war am Anfang skeptisch, ich hatte sie weiter unten, aber schon auch noch Rang Champions League so ein bisschen am Kratzen. Und irgendwann hat dieser Hype-Train mich vollgepackt. Ich sitze im SGE-Hype-Train. Ich glaube, Eintracht Frankfurt wird Vizemeister.
Stich! Sie sind bei mir auch auf Platz 2 gelandet.
Was?
Ja,
Ich
ey,
dachte,
die haben
krass.
die Wirtschaft des Jahrhunderts. Also,
Alter,
wie es.
allein was diese fast 100 Millionen, die die eingenommen haben, das ist schon
Ja,
wild.
Also absolut sneaky und wenigstens geben die auch ab und zu mal was davon aus, wie bei Burkhardt oder so. Und nicht wie bei Dortmund, dass das Einzige, was man von den Gittens-Millionen und dem Club-WM-Geld hört, ist, dass sie eine Küche für 11 Millionen gebaut haben.
Was? So. Eine Küche?
Ja, hast du das mitbekommen? Die haben 11 Millionen für eine Küche ausgegeben.
Wow.
Und ich weiß, das ist jetzt mega gemein und ich war immer sein größter Verteidiger hier im Podcast, aber kurz danach hat Süle verlängert und die Memes haben sich von selber geschrieben.
Oh mein Gott, warum habe ich das verpasst? Okay, über Dortmund reden wir ja vielleicht noch, aber lass uns kurz über die SGE reden. Also es gibt einen kleinen Hype, aber ich habe das Gefühl, die Vorsaison war ja die beste der Bundesliga-Historie und sie haben Leistungsträger verloren, um jetzt mal kurz die Negativ-Points hier abzuhaken. Also Ekitike ist gegangen, dann Tuta haben sie in die Wüste geschickt und sie haben aber von dem Geld was Gutes gemacht, das hast du schon angedeutet. Und einen, den sie geholt haben, von dem war ich ja letzte Saison schon überzeugt. Das war mein Positiv-Überraschungstipp der Saison, der voll aufgegangen ist, und zwar Burkhardt. Und ich glaube, sie haben damit Ekitike in einem Rahmen versucht zu ersetzen, der möglich war. Und ich glaube, der Junge kann da reinwachsen in die Rolle. Und sie haben Doan von Freiburg losgeeist, was ich für einen super Stil empfinde. Das heißt, für mich hat sich dieser Hype langsam aufgebaut und ich bin jetzt voll an Bord. Ich kann mir vorstellen, dass das Rang 2 wird.
Ich auch, auf jeden Fall. Sie haben ja auch Christensen von Leeds geholt. Das klingt alles wirklich nach guten Investments und auch, ich glaube, irgendwie an Topmöller. Der ist jetzt stabil, seit irgendwie fast 100 Spielen ist er dabei.
So, ja, zwei Jahre und einen Monat oder so ist er im Amt, glaube ich.
Ja, genau, so das Gesamtpaket, weißt du, die haben Stabilität drin, Zugänge, Abgänge sind auch relativ stabil, das Finanzielle stimmt im Verein, dann der Hype ist da, letzte Saison war schon stabil, mangelnde Konkurrenz, also ich sehe es auch, dass sie das machen.
Es spricht vieles dafür. Dino Topmöller mit seinen 2 Jahren und 1 Monat und 8 Tagen, übrigens Fun Fact, der 4. längste im Amt seiende Trainer der Bundesliga.
Kurzer Spoiler, wird wohl nicht unsere erste Trainerentlassung nachher.
Mit dem Tipp für den Verein kommt es nicht ganz so überein, deshalb habe ich davon abgesehen. Okay, wer zieht denn auf Rang 3 in die Champions League ein bei dir? Vielleicht haben wir da wirklich viel übereinstimmt dieses Mal.
Mal sehen, bei mir ist es der VfB Stuttgart.
Das habe ich anders.
Ist so ein Mini, also ist eigentlich kein Hot Take, weil ich fand die Saisonvorbereitung wirklich überzeugend.
Also wenn du auf die letzte Saison guckst, ich meine Rang 9, das war schon ein Ausrutscher, dass sie sich qualifiziert haben international, ging ja nur über den Pokal. Und ich finde, der Pokalsieg erleuchtet so ein bisschen das Gesamtfazit für die Saison, weil Rang 9 bestimmt nicht das war, was man sich erhofft hat.
Nee, das garantiert nicht. Ich glaube daran, dass es ein Ausrutscher war in der Saison und vor allem glaube ich an die Neuzugänge. Also die haben gut in Spanien eingekauft. Also,
die haben ein Realtalent geholt. Ich war ich habe mich sofort blenden lassen und war kurz davor, sie reinzutippen.
Bei mir hat die Blendung total geklappt. Nicht nur das Realtalent, die haben ja diesen Andres von Real geholt. Die haben ja auch von Barca diesen Noah Darwich geholt. Das hat bei mir total Eindruck geschunden, muss ich sagen. Also ich glaube dran, dass vielleicht auch der Pokal hat auch sehr dazu beigetragen, dass ich sie mit drin haben wollte. Und dann habe ich wirklich abgewogen und die restlichen drumherum habe ich ein Ticken schwächer eingeordnet. Deshalb, ich glaube, Stuttgart hat zumindest gute Chancen, oben mitzumischen und in meiner Wunschvorstellung schaffen sie tatsächlich den 3.
Fair. Ich sehe sie auch bei einem Turnaround. Also ich glaube, Hoeneß schafft es schon, weil das wäre es für mich, wenn sie um die Champions-League-Plätze souverän mitspielen, nachdem sie ja Rang 9 belegt haben in der Vorsaison, haben wir gerade schon besprochen. Ich zweifle ein bisschen daran, dass es am Ende für den ganz großen Wurf in Anführungszeichen reicht und sie sich da rein manövrieren. Das liegt daran, dass ich einen Verein auf jeden Fall davor gesehen habe und dass einer meiner Hot Takes der Rang 4 der Champions League wird. Und über den sprechen wir dann gleich. Mein Rang 3 sind die Leverkusener. Ich weiß, ist vielleicht sogar auch ein Hot Take. Der Umbruch ist auf jeden Fall im Gange. Ich glaube aber, dass sie unter Ten Hag das hinbekommen. Ich sehe, dass sie sich neu formieren, aber gleichzeitig das schaffen, souverän zu punkten. Es ist eine Herausforderung, auch ohne Xhaka und Co., aber ich traue ihnen das irgendwie zu. Die haben ein City-U21-Talent geholt mit einem heftigen Doppelnamen, Alpha Ruprecht. Da war ich auch direkt an Bord. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das funktionieren kann.
Okay, also ich glaube, mein Bohr spricht für sich. Das ist ein
Ja.
ziemlicher Antistich und wir werden später in der Folge bei mir nochmal zu
Uff.
Leverkusen kommen. Sagen wir einfach, ich glaube nicht ganz so daran, dass das klappt mit Champions League Plätzen. Aber
Da mein
ja.
Platz 4 auch meine positive Überraschung der Saison ist, würde ich dir den Vortritt lassen, denn dann kann ich gleich gut überleiten, warum ich diesen Verein dort sehe.
Mein Platz 4 ist, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Tipp, aber es ist meiner Meinung nach eine logische Konsequenz, dass sie wieder relativ weit oben spielen. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber leider sehe ich irgendwie, dass euer Ex-Trainer
Uff.
passen könnte bei RB mit den ganzen Neuzugängen. Es ist ein Risikotipp, weil es ein riesiger Umbruch ist, der dort stattfindet. Also sie haben extrem viele junge Spieler geholt, die aber trotzdem nicht günstig waren, also nicht irgendwelche Geheimtalente oder so, sondern ganz gut eingekauft, weil Geld ist natürlich dort bei den Dosen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn jemand die tatsächlich zusammenschweißen kann, es ein Ole Werner wäre. Ich hoffe, dass
Uff.
es nicht so stattfindet. Ich hoffe, dass sie keine Ahnung haben, das nicht hinbekommen und dass irgendwie vielleicht ein Borussia Dortmund oder ein Freiburg irgendwer das sich eher holt. Aber irgendwie sieht das alles gar nicht so scheiße aus, was da stattfindet auf dem Transfermarkt. Deshalb 4 geht an die Dosen.
Ein belastendes Bauchgefühl nenne ich das mal.
Ja.
Nee, RB ist bei mir nicht reingerutscht. Ich glaube sogar, also Stuttgart sehe ich davor, aber selbst die sehe ich ja nicht auf dem 4. Das heißt, RB landet bei mir vielleicht maximal auf dem 6. Und wir haben schon über Dortmund ein bisschen gesprochen. Die haben es bei mir auch nicht reingeschafft, weil ich nicht glaube, dass die Stabilität, die ja gerade so herbeigeredet wird als großes Stichwort, irgendwie ausreichend ist. Also ich glaube kaum, dass das die Wunderheilung ist in der zweiten Saison unter Kovac mit so wenig Veränderung im Kader und halt einfach so unkreativen Transfers. Also sie holen Bellinghams Bruder und dann gibt es noch Berichte darüber, dass sie Sancho schon wieder zurückholen wollen. Also ich bleibe
Ja.
Borussenskeptiker an dieser Stelle. Und deshalb ist ein Verein bei mir auf Rang 4, den du gerade einmal kurz genannt hast, meine positive Überraschung der Saison. Ich glaube an Schuster, ich glaube an Freiburg.
Okay, also sie schaffen dann einen Tabellenplatz mehr. Das ist die krasse Überraschung von 5 auf 4.
Ja, ich finde
Ja.
schon, dass es eine positive Überraschung wäre, weil dieser Verein auch Leistungsträger abgegeben hat. Wir haben gerade schon über den Transfer gesprochen von Doan, den die Eintracht sich ja geholt hat. Und ich glaube, dass es schon ein Knick ist. Aber das zweite Jahr unter Schuster ist für mich irgendwie der Knackpunkt. Ich habe das Gefühl, diese ruhige Atmosphäre im Breisgau, das Ganze kommt dem zugute, der leistet gute Arbeit, das ist relativ unaufgeregt und es sind mehrere gute Transfers dabei, die mich daran glauben lassen, dass die
Besonders
relativ.
Anthony Jung, ne?
Wäre natürlich mein erster. Das tut immer noch weh, vor allem weil es ablösefrei war. Ich glaube, dass das eine Erfahrungsquelle ist, die wichtig ist für die Mannschaft. Und trotzdem haben sie ja auch andere Leistungsträger geholt. Also Scherhand hat bei Hertha irgendwie, ich glaube, alle Saisonspiele gemacht. Nicht alle von Anfang an, aber kam in jedem Spiel zum Einsatz mit einem Durchschnitt von ungefähr über 70 Minuten Einsatzzeit pro Partie. Und hat 7 Tore und 4 Vorlagen beigesteuert. Und das für nur 2 Millionen an Ablöse, finde ich schon einen guten Deal. Dann haben sie Treu von St. Pauli geholt. Für St. Pauli ist es eine grobe Schwächung, können wir vielleicht später ja noch
Ja.
drüber reden. Und auch Matanovic von der Eintracht, der da halt nicht so viel Spielzeit dann gesehen hat hinten raus, der glaube ich da aufblühen könnte. Denn das, glaube ich, ist der große Knackpunkt. Ich halte diese Atmosphäre in dem Verein für einen richtig guten Nährboden, dass Spieler richtig, richtig aufblühen können. Und unter Schuster sehe ich das sowieso. Und für Freiburg-Verhältnisse haben sie ja sogar mal richtig Geld in die Hand genommen. Also, dass sie überhaupt Ausgaben haben auf Transferseite, ist bei denen ja eher so was Ungewöhnliches. Das wird ja sehr gering gehalten. Und ich glaube, dass sie relativ souverän Vereine wie Stuttgart, Dortmund und RB hinter sich lassen. Und das ist dann für mich schon eine Positivüberraschung.
Es wäre auf jeden Fall wünschenswert und ich kann dir gar nicht so viel widersprechen, weil Freiburg war bei mir auch im Kladderadatsch der Vereine, die ich irgendwie da oben einordnen wollen würde. Bei mir wären sie jetzt wahrscheinlich dann auf 5 oder 6 gelandet im Ranking. Einfach nur aus dem Grund, dass ich leider glaube, dass den Leipzigern die fehlende Doppelbelastung guttun wird und dass sie,
Ja, fair.
ich glaube, so einen Knick im Ego haben. mal nicht oben mitzuspielen direkt nach letzter Saison und versuchen sich dann davon zu erholen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass da so viel Geld vorhanden ist und einfach klar ist, dieser Verein, der wird nie um irgendwie sein Existenzrecht kämpfen müssen auf spielerischer Ebene, weil das irgendwie Geld gegeben ist in bestimmter Hinsicht, dass da sich gar nicht so eine Art von Ehrgeiz und Wagenburg entwickeln kann wie bei anderen Traditionsvereinen, weil da halt viel, viel mehr auf dem Spiel steht am Ende des Tages. Und ich weiß nicht, auch wenn ich wirklich bis zu dem Tag, als er uns verlassen hat, ein großer Verfechter von Ole Werner war, glaube ich nicht, dass der jetzt unbedingt der ist, der die so richtig anzündet. Der ist halt ruhig, besonnen, weiß genau, was er will, weiß genau, was er nicht will und wie das Ganze aussehen soll. Also ich glaube nicht, dass der da unbedingt Feuer reinbringt, eher Konstanz. Und wenn du dann sowas liest wie den Šeško-Abgang zu ManU, hatte ich schon irgendwie, finde ich, berechtigte Zweifel.
Na, mal sehen. Ich denke, es ist eine Mogelpackung. Da kann irgendwie alles bei rauskommen. Das Potenzial ist leider Gottes gegeben. Aber wie gesagt, ich würde auch lieber deine Prediction wahrhaben wollen. Und die Freiburger dürfen mir gerne einen Strich durch die Rechnung machen bei meinem Call. Sehr, sehr gerne. Würde ich begrüßen auf jeden
Fall. Ich mache auch einfach manchmal gerne Wunschtipps. Ist deine Positivüberraschung als Verein ein Wunschtipp oder realistisch?
Ist kein Wunschtipp. Ist eher, dass ich habe sehr ungewöhnlich getippt diesmal, weil ich muss sagen, dass mein eigener Verein eine relativ untergeordnete Rolle hier gespielt hat bei allem. Ich habe versucht, mich zu entwickeln menschlich.
Wir sind stolz, möchte ich an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen.
Ja, und deshalb ist meine Positivüberraschung tatsächlich der andere Aufsteiger. Und es sind nicht wir geworden, sondern ich glaube, dass der FC Köln der erste FC Köln, sich Captain Jack Sparrow, okay, und das ist der erste FC Köln, sich relativ stabil halten können wird in der Bundesliga. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die sich gut raushalten können aus dem Scheiß, der unten abgehen wird. Und ich hasse es, das zu sagen, aber ich glaube, Kwasniok ist ein krasser Fit. So, ich glaube, doch, ich glaube, okay, der hat das nötige Ego. Ja, warte.
Aber genau an diesem Punkt muss ich intervenieren. Oh Gott.
Nee, ich sag, der hat das nötige Ego, was man braucht und auch die Eier, leider, auch wenn ich ihn persönlich nicht mag. Ich glaube, wir würden uns nicht verstehen als Menschen. Aber ich sag, der schafft das, sich zu halten in Liga 1, einfach weil er so mit dem nötigen Ego da rangehen kann. Und um das ein bisschen zu stärken, das hat jetzt nichts mit ihm zu tun, aber die haben wirklich starke Transfers aus der zweiten getätigt. Also davon, was sie da von Düsseldorf und Lautern und so geholt haben, oder auch Hannover Zieler einfach mal geholt, sieht stabil aus. Leider sogar ein ganz kleines bisschen stabiler als bei uns, möchte ich einordnen. Und ich glaube, die schaffen das. Die haben Ego, die haben Bock und ich würde sagen, die schaffen ein unteres stabiles Mittelfeld.
Es gibt ganz vieles von dem, was du gesagt hast, wo ich nicht mitgehe. Es gab ein paar Punkte, da würde ich mich später, glaube ich, nochmal einklinken, wenn wir über andere Regionen der Tabelle sprechen.
Okay.
Da sind wir nicht so ganz auf einer Höhe. Aber mal gucken, vielleicht gehst du ja mit meinem Positiv-Überraschungsspieler mit. Timo Werner ist zurück in der Bundesliga nach Laie zu Tottenham letzte Saison. Spaß. Den mache ich nicht.
Das kann ich hier nicht vertreten. Ich hab ihn aber so gern. Wirklich, ich hab ihn aber so gern. Menschlich würde ich den sofort machen. Den Take, einfach weil er so unterhaltsam ist in seiner Persönlichkeit.
Fair.
Aber
mein eigentlicher Take wird es leider auch nicht, denn das wäre Paul Wanner gewesen bei den Bayern. Aber genau einen Tag vor der Aufnahme kam die Meldung, dass der sich im Testspiel verletzt hat und erstmal ausfällt. Das heißt, ich musste umplanen. Und ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt mit dem, was jetzt kommt, denn der Gute, über den ich jetzt gleich rede, ist zum einen noch nicht mal bei einem Verein in dieser Liga, das ist nur ein Transfergerücht, aber unter der Maßgabe, dass er kommt, denn ich halte das mittlerweile für sehr wahrscheinlich, den Medienberichten zufolge, würde ich diesen Take trotzdem machen wollen, weil es mein Plan B ist. Ich hoffe, das ist erlaubt.
Okay, ich genehmige es. Einfach, weil du hast es so spannend angekündigt. Ich muss es wissen.
Und du wirst erstaunt sein, denn es geht um den HSV.
Ist es Luca? Und
Ja, mein improvisierter
Oh
Take
mein
ist Vuškovic, der Jüngere, Luka. Wenn er zum HSV kommt, wird er, glaube ich, den Durchbruch haben und ein wichtiger Bestandteil eines möglichen Klassenerhalts sein. Noch kein Spoiler an dieser Stelle. Bei allem, was der jetzt schon gezeigt hat, vor allem bei seiner Leihe zu Split, ist ja auch sein Ausbildungsverein, denn eigentlich gehört er Tottenham. Das finde ich herausragend. Also alles,
Ja.
was man liest, ist wirklich beeindruckend. Es wäre ein heftiger Stil für den HSV, diese Leihe eintüten zu können. Die Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile ja relativ hoch. Allein die brüderliche Verbindung und das, was der HSV ja auch für seinen Bruder geleistet hat an Unterstützung in einer Causa, die fragwürdiger nicht sein könnte, die wir zur Genüge hier besprochen haben, zu der ich mich jetzt nicht nochmal positionieren möchte. Wir wollen einfach nur mit einbeziehen, dass sein Bruder, der ja des Dopings verdächtigt wird oder dem es der immer noch gesperrt ist aufgrund von Epo-Doping, der ja von dem HSV wirklich wahnsinnige Unterstützung bekommen hat, dass wir diesen Faktor kurz mit einbeziehen. Einfach dafür, was er an Dingen vom HSV schon kennt aus familiärer Verbindung, glaube ich, dass das durchaus der Fall sein könnte, dass Tottenham dem zustimmen wird, wenn der sagt, hey, das ist ein Umfeld, da glaube ich, da kann ich mich gut entwickeln. Auch wenn es jetzt nicht der Top-Bundesligist ist, sondern eben Aufsteiger. Und der HSV, glaube ich, wenn das passiert, dann ist das ein Top-Spieler in diesem Kader. Und nicht nur in dem Kader, ich glaube auch in der Bundesliga werden sich einige umgucken.
Boah, ich bin so glücklich gerade. Ich kann nicht aufhören zu grinsen. Ich wünsche mir auch, dass es passiert. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht es noch nicht fest. Wenn ihr das hier hört, kann das schon alles in trockenen Tüchern sein.
Oder
aber
er
es
ist schon
soll
längst ausgeliehen an irgendwen anders.
Ja,
Und
schon
dann
längst
ist mein
woanders.
Take verpufft.
Aber man kann schon auf unserer Website das Trikot mit seinem Flock drauf bestellen. Also es ist ganz komisch gerade. Es
Naja, es
sickert
ist eher
ganz
eine
viel
Hommage
durch.
an seinen Bruder wahrscheinlich. Weil der immer noch unter
Ja.
Vertrag bei euch steht.
Ja, es ist auch das Gerücht, ob er dann die Nummer übernimmt und so weiter. Also es könnte eine ganz emotionale Kiste werden. Und ich sehe den Punkt auch, er ist auf jeden Fall ein Megatalent, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber dass er den Wunsch hat, zu uns zu kommen, das hat er auch schon offen kommuniziert. Und es wird diese familiäre Verbindung sein, auf jeden Fall. Weil es gibt noch andere Vereine, die an ihm interessiert sind, die Minimum genauso interessant für ihn wären als Sprungbrett. Aber ich hoffe, dass er kommt und es wäre ein Märchen. Ich will eigentlich meinen Take komplett aus dem Fenster werfen und den übernehmen, aber ich wusste nicht, dass wir Gerüchte machen dürfen.
Naja, es ist ja ein
Deswegen, ja.
improvisierter Take. Also eigentlich müsst ihr euch vorstellen, wenn es nicht passiert wäre im Testspiel, dann wäre Paul Wanner der, mit dem ich hier reingeritten wäre.
Okay, ich reite mit einem anderen rein, um die Formulierung zu übernehmen. Meine positive Überraschung vom Spieler her ist Finn Jeltsch von Stuttgart. Ich wollte nämlich auch unbedingt einen Verteidiger nehmen. Ich weiß, wir haben sonst oft über eher Offensivspieler geredet und der macht so und so viel Scorerpunkte
Stimmt.
und bla. Hatte ich keinen Bock drauf. Nee, die Blumen kriegt einen Innenverteidiger diesmal. Ist ja von Nürnberg gekommen im Winter zu den Stuttgartern. Hat sich direkt etabliert und das mit gerade mal erst damals, glaube ich, noch 18. Jetzt ist er 19 mittlerweile Jahren. Ich sehe sehr, sehr viel Potenzial für Weiterentwicklung und ich weiß, dass der in der U19 auch noch für die Nazio gespielt hat. Ich glaube jetzt für die U21 nicht, aber ich sag, der kann sich in der neuen Saison auch so empfehlen, dass der dafür wieder interessant wird. Also ich glaube, der wird sich vollends etablieren bei Stuttgart, eine richtig gute Unterstützung sein und da ist sau viel Potenzial, dass der ganz woanders landet nach der Saison.
Finde ich einen sehr spannenden Take, vor allem unter Anbetracht dessen, dass du Stuttgart ja auch in die Champions League-Ränge getippt hast. Also ich glaube, für ihn wäre das ein massiver Entwicklungsschritt, für einen Verein eine so tragende Rolle zu spielen, wie du sie ihm zuschreibst, wenn das ein Champions League-Platz am Ende wird. Da bin ich gespannt, ob der Take aufgeht.
Ich glaube dran. Aber dann sind wir uns ja zumindest, was die Logik angeht, bei unseren Positiv-Überraschungsspielern relativ einig. Das war ja bei den Vereinen nicht ganz so.
Auf jeden Fall. Frage, sind wir uns einig bei der ersten Trainerentlassung? Denn, also ich kann ja mal erklären, wie ich vorgegangen bin, um das überhaupt einzutüten. Mein erster Move bei dieser Frage jedes Jahr ist, ich rufe mir die Liste bei transfermarkt.de, Shoutout, auf für Bundesliga-Trainer und wie lange sie schon im Amt sind und gucke mir dann erstmal an, wer so in den Top 5 rumwabert und mittlerweile mal fällig wäre. Weil wir haben in dieser Saison einige Trainer, da musst du ja erstmal einen finden, der nicht zur Saison neu angefangen hat. Das sind 6 Stück, die gerade neu eingestellt worden sind. Und du brauchst ja irgendwie schon wen, der länger dort ist. Wäre mein Take. Also es muss ja wirklich katastrophal laufen, dass du als erster Verein einen Trainer entlässt, wenn der gerade neu ist. Und ich glaube nicht, dass ein neu eingestellter Trainer als erster in der Saison entlassen wird. Das heißt, wir schauen auf die, die lange im Amt sind. Und da sticht einer für mich besonders raus. Und ich glaube, ich habe den Take letztes Jahr schon gemacht. Aber jetzt ist Zeit. Jetzt ist er fällig.
Gerardo Seoane
muss seinen Hut nehmen.
Ja,
deine Gladbacher müssen dran glauben.
Ich muss sagen, ich habe eigentlich 2 Takes die ganze Zeit in der Liste gehabt. Und der eine ist so ein bisschen ausgeklügelt, den ich gleich nennen werde. Und der andere ist Seoane, immer Safe Take.
Ja,
weil wir haben
aber
den beide letzte
nicht,
Saison gemacht.
Weil letzte Saison war es ja, also er ist ja immer noch da.
Ja, aber keiner versteht warum. Also
ja.
Er hat einfach keine Daseinsberechtigung.
Ich nenne dir auch gleich im nächsten Schritt bei der Negativüberraschung einige Gründe, warum ich glaube, dass Seoane wirklich in den Sack hauen muss.
Ah, okay. Gut, kleiner Spoiler vorweg. Nehme ich nicht ihn, weil wäre zu langweilig für die Folge, aber ich glaube auch daran, dass er diese Saison nicht beendet. Das haben wir auch letzte schon gesagt, deshalb weiß
ich
nicht.
Ja, aber it's time.
Ich stimme auf jeden Fall zu. Ich möchte aber noch jemanden in den Raum werfen. Und mir wird jetzt unterstellt werden, dass ich Auge mache und dass das persönliche Gründe hat. Und das stimmt absolut, aber ich kann es auch begründen. Und ich sage, dass Baumgart gehen muss.
Ja gut, okay. Finde ich jetzt auch nicht so abwegig.
Nein, ist es halt auch gar nicht, weil du musst dir einmal angucken. Also mal abgesehen davon, dass ich noch über Union reden werde im Laufe dieser Folge und wir nähern uns den unteren Gefilden.
Oh.
Die ersten Gegner von Union sind richtig, richtig tough. Also,
wenn man auch ein guter Move, sich das Auftaktprogramm anzuschauen, um zu entscheiden, welcher Trainer als erstes gehen muss, weil das schon relevant ist. Das habe ich tatsächlich bei Gladbach gar nicht gemacht, weil der Take so losgelöst davon funktioniert, dass ich glaube, dass Gladbach brutal reinscheißt diese Saison, egal wer kommt.
Ich meine, wir starten ja gegen die, da weiß ich noch
viel
nicht.
Spaß.
Ja, aber bei Union ist es, dass von den ersten 6 Gegnern sind 4 davon Stuttgart, Dortmund, Frankfurt und Leverkusen. Sehe ich gegen keinen von denen wirklich Land. Dann haben sie einmal Hoffenheim da mittendrin, okay, sei denen geschenkt, und uns. Und ich denke mir, bei uns kenne ich zumindest einen Spieler, der sich dort überragend anstrengen wird, Jean-Luc Dompé, weil er dort irgendwie, glaube ich, eine persönliche Agenda gegen Steffen hat. Aber auch uns mal ausgeklammert mit Hoffenheim zusammen. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz taffe Anfangsphase für Union Berlin. Und Baumgart hat davor auch schon nicht überzeugt. Also ich glaube, die kicken ihn dann einfach.
Und, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast, wir beide halten Baumgarts Art als Trainer ja für nicht besonders langlebig. Also etwas, was sehr brutal reinkommt quasi.
Ja.
Und einen guten, wenn du es sagen würdest, würdest du jetzt sagen, Trainereffekt hat. Aber es ist relativ schnell auserzählt, dieses brachiale, ich stelle mich vor die Mannschaft, ich bin hier das Alpha-Tier und so. Das ist irgendwann dann irgendwie schwach.
Es wirkt am Anfang, denke ich, ziemlich imponierend so. Das war bei mir auch so, dass ich mir davon was erhofft hatte. Als Fan versuchst du es natürlich immer, dir schön zu reden. Aber irgendwie ist es dann auch ein bisschen ausgeleiert. Und vor allem ist das so eine sehr temperamentvolle, impulsive Art, die kannst du nicht bei jedem Verein bringen. So, erstmal passt das nicht in jede Struktur rein und dann wird es auch irgendwann unglaubwürdig. Also, wenn du dich so mit deinem Leben für jeden einzelnen Verein ansetzen würdest, wo sind deine Werte hin? So, wo,
in Bettwäsche geschlafen.
Ja, in welcher Bettwäsche hast du denn noch alles geschlafen?
Patchwork, die war so zusammengenäht. Kopfkissen, so halb Union, halb HSV, bisschen Kölle-Decke. Da ist alles dabei.
Ja, gut, nicht schlecht. Ich glaube, da muss demnächst noch was hinzukommen, weil bei Union hält er sich nicht.
Ich hatte kurz Angst, als du darüber gesprochen hast, dass das Auftaktprogramm entscheidend war für deine Wahl. Denn ich möchte kurz vorlesen, was das Auftaktprogramm von Werder ist. Wir spielen erst in Frankfurt, dann gegen Leverkusen. Dann dürfen wir gegen Gladbach mal ein bisschen Torverhältnis aufbessern. Aber dann haben wir Freiburg und die Bayern. Also ich glaube, unsere ersten 5 Spieltage werden eine Achterbahnfahrt. Und der einzige Peak wird das Gladbach-Spiel, maybe.
Oh, unangenehm. Nee, ihr seid's auf keinen Fall geworden. Ihr spielt gar keine Rolle in meinen Takes, muss ich sagen. Also, ich würde
Ich
leider
weiß nicht,
einfach
ob ich froh
ätzend
oder traurig
solide.
bin. Irgendwas dazwischen.
Irgendwie beruhigend. Aber gut, wir haben die Trainerentlassung geklärt. Ich würde sagen, wir machen weiter und begeben uns etwas in so die negativen Gefilde und die auch interessanteren, denke ich,
Ich habe es
dieser
ja auch schon
Prediction.
angedeutet, womit es hier weitergeht. Gerardo
Deshalb.
Seoane ist nur ein Tropfen auf dem heißen
Ah,
Stein.
nimm mich mit, hol mich ab, brauchst du nicht. Ich sitze eigentlich auch in dem Train, aber hol mich trotzdem ab.
Marie, deine Gladbacher. Es ist
Ja.
soweit. Es wird sowas von schlimm. Ich weiß nicht, wie ich Gladbach-Fans darauf vorbereiten soll, was ich da kommen sehe. Aber ich möchte mit einer Statistik hier reinstarten, die mich wirklich mit Mund offen hat da sitzen lassen. Denn in der vergangenen Saison hatten nur die beiden direkten Absteiger Kiel und Bochum mehr Expected Goals gegen sich als Gladbach. Und ich finde, das
Boah.
sagt einiges. Ja, sie haben für die Innenverteidigung auch Verstärkung geholt. Kevin Dijkes kam zum Beispiel, soll für Stabilität sorgen. Aber ich sehe das so ein bisschen als Pflaster auf eine offene Wunde. Das Ding mit Seoane habe ich schon erklärt. Sie haben Itakura verloren. Das tut doll weh in meinen Augen. Kleindienst ist verletzt. Das heißt, die Hinrunde wird wirklich, wirklich schwierig, denn sie haben zwar Tabakovic geholt und der kann helfen, muss sich aber natürlich auch erstmal zurechtfinden. Und es ist ja nicht nur Kleindienst, der ausfällt, und jetzt Transfers mal ausgenommen, die vielleicht noch nicht passiert sind, weil das kann ich jetzt halt natürlich nicht mit einbeziehen in meinen Take. Es muss ja auch Player ersetzt werden. Also viele Aufgaben für nur einen Tabakovic und auch für eine Saison in der ersten Bundesliga für den Herrn. Das heißt, ich sehe eine krasse Umbruchssaison vor uns, inklusive Trainerwechsel, wie ja schon angedeutet. Das wird ja auch viel Zeit kosten, in meiner Rechnung zumindest. Das heißt, das kann nur eine negative Überraschung sein. Auch wenn die letzte Saison auch keine positive war, es wird schon ordentlich nach unten gehen. Ein weiterer Punkt, den ich da sehe, ist Weigel. Der fiel in der letzten Saison schon ein bisschen ab, finde ich. Ich will ihm jetzt nicht die Führungsqualitäten ganz absprechen, aber souverän wirkt das auf mich halt nicht, was da bei Gladbach im Mannschaftsgefüge stattfindet. Und da ist die Malle-Szene mit Neuhaus über Don Rollo für mich nur der eine Tropfen, der das Fass dann vielleicht schon zum Überlaufen gebracht hat, bevor die Saison überhaupt angefangen hat.
Ich check auf jeden Fall, die Saisonvorbereitung war überhaupt nicht souverän. Und ich finde auch der Tabellenplatz letzte Saison und auch die Punkte, die täuschen voll darüber hinweg, dass der Endspurt einfach absolut
Ja.
scheiße war. So. Und wenn sie das nicht abrupt ändern können in den ersten Spielen, was ich nicht glaube, dann wird das nichts. Und wie du schon sagst, da kündigt sich ein Trainerwechsel auf jeden Fall an. Ob er jetzt der Erste ist oder nicht, der macht niemals die Saison zu Ende. Glaube ich nicht dran. Ich sehe sie auch auf jeden Fall nicht überzeugend. Sind
Ich
aber
fand es
tatsächlich.
irgendwie schon Fehler, mit ihm überhaupt in die neue Saison zu gehen. Also ich hatte erwartet, dass sie im Sommer dann den Cut machen und wen Neues suchen.
Ja, also keine Ahnung, was der da im Verein bewirkt hat. Das ist Hexenwerk, was der da macht. Also er war letzte Saison schon unser Tipp, dass er zuerst fliegt. Er ist gar nicht geflogen.
Der muss ja
Das.
menschlich einwandfrei sein, wenn niemand sich traut, den zu entlassen.
Ja, weiß ich auch nicht. Oder der hat wirklich schon immer in Gladbach-Bettwäsche geschlafen. Der ist Mönchengladbach. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Oder Gladbach hat halt so eine lange Historie von, wir wollen Trainer lange halten. So, dieses romantische Bild irgendwie. Aber ich weiß es auch nicht.
Na gut,
Kann ich
also
mir nicht erklären.
du bist bei mir, aber dein Take für die Negativüberraschung als Verein ist trotzdem ein anderer.
Ja, mir hat das nicht gereicht. Gladbach
Was?
war,
Das hat dir nicht
obwohl.
gereicht?
Nee, Gladbach war, obwohl halt vom 10. auf, keine Ahnung, ich nehme an, du wirst sie auch im Abstiegskampf eingeordnet haben, dann auf jeden Fall.
Ja.
So, das ist natürlich ein krasser Abfall und ich erkenne es auch auf jeden Fall als Überraschung an, aber ich wollte was richtig Hottes. Ich brauche ja wieder, ich brauche jede Saison eine Sache, die schief läuft und ich glaube, das wird
Okay,
jetzt die Sache, die
welches
schief läuft.
Fanlager vergraulst du für immer aus diesem Podcast?
Ja, und ich weiß schon, dass du mir nicht zustimmst, weil wir haben an anderer Stelle über sie gesprochen. Ich sage, meine Negativüberraschung ist Leverkusen. Ich glaube,
Damit kann ich leben.
überhaupt.
Ich brauche keine Erfolgsfans in diesem Podcast.
Ja. Ist okay. Ich glaube nicht daran, dass sie die Abgänge kompensieren können. Und ich weiß, sie hatten auch einige gute Zugänge, aber ich glaube, Liverpool hat da eine zu krasse Wunde reingeschlagen mit Wirtz und Frimpong. Und da wird auch der Rest nichts dran ändern, Chaka jetzt auch weg, dann sind sie extrem verletzungsgeplagt. Also da sind jetzt einige Spieler
bei,
die sich...
Aber das sind so viele Vereine. Ist dir das aufgefallen?
Ja.
Also ich meine, guck mal bei Werder ins Lazarett. Also du kannst bei jedem Bundesliga-Verein gerade die Tür aufmachen zur Krankenstube und das Wartezimmer ist voll.
Ja, ich weiß auch nicht, was alle in ihren Testspielen da fabrizieren, ne? Aber irgendwie wird ziemlich umgestochert.
Also nicht nur ich glaube, das ist ja ein allgemein bekannter Take, auch von Sportmedizinern und allen Fachleuten drumherum, es sind zu viele Spiele. Dann dieses Club-WM-Ding, du siehst ja auch gerade bei den Vereinen, die da noch teilgenommen haben, dass das wirklich ein Thema ist. Und ich glaube, es wird uns auch in der Hinrunde vermehrt begegnen, dass halt die Belastung nicht, also die Körper sind nicht bereit dafür in der Hinrunde.
Ja, das glaube ich auch nicht. Vielleicht hat es auch irgendwie was damit zu tun, dass sie diese krasse Überbelastung punktuell haben, die Spiele nicht gut verteilt sind und dann haben sie eine Sommerpause und kommen dann wieder rein. Weißt du, sind, keine Ahnung, 2, 3 Wochen irgendwo in Urlaub und dann wird wieder total überfordert mit Trainingslager und irgendwelchen Spielen da, dass das vielleicht auch Nährboden
ist
für Verletzungen.
Alle Profis so sind wie Max Kruse, würde ich zustimmen. Der macht im Urlaub nämlich gar nichts, hat er letztens in einem Podcast erzählt und hatte immer ein paar Kilo mehr nach der Sommerpause. Da kann ich auch als Werder-Fan ein Lied von singen, von der Thematik. Aber eigentlich haben die ja Fitnesspläne. Also die sollen ja auch im Sommer sich fit halten. Sonst kannst du, also du kannst ja mit so einem krassen Jojo-Effekt von irgendwie in Form sein und dann außer Form sein, gar nicht agieren in einer Profikarriere, vor allem nicht auf dem Peak. Aber ich glaube, die Belastung ist einfach viel zu heftig.
Ja, so oder so, die Leverkusener sind nicht verschont geblieben von dem Verletzungspech. Ich sehe nicht, dass sie ihre Leistungsträger ersetzen können und ich glaube auch einfach nicht an Den Haag. Ich glaube, er kann nichts dafür. Ich glaube, das Problem sitzt viel tiefer in Leverkusen und dass natürlich auch der Trainerabgang da mega reingeschnitten hat und dass das Transferfenster wirklich eher so suboptimal ausgenutzt wurde. Und ich glaube, er wird der Sündenbock sein dafür, dass sie das dann Mitte der Saison auf ihn schieben werden, dass sie nicht dort sind, wo sie eigentlich sein wollen. Und er muss dann gehen und das verkompliziert die Lage noch viel, viel mehr.
Das wäre so hart, denn ich bin überzeugt von Ten Hag eigentlich. Ich halte den für einen absoluten Fachmann. Und glaube auch, dass er ein Fit für diesen Verein ist, auch menschlich gesehen, glaube ich, dass das gut passen könnte. Aber ich will nicht sagen, ich sehe gar nicht, was du hier gerade versuchst anzubringen, aber mein Bauchgefühl ist, zwischen meinem Tipp auf den Champions-League-Platz und deinem Tipp zur Negativüberraschung, es gibt nichts dazwischen. Es wird hopp oder top.
Ja. Ja, stimme ich dir zu. Ich meinte ja auch schon, entweder mein Take wird richtig reinhauen, weil ich glaube dran, oder das wird dieser eine, der wieder peinlich ist in meiner Prediction, wie jede Saison irgendwas. Und deshalb, um es richtig hot zu machen, ich glaube, es reicht nicht für irgendwas Internationales, für Leverkusen am Ende.
Nichts, nicht mal Conference League.
Nein.
Okay, nein. Das ist hot.
Genau. Gut, haben wir was Hottes bei der Negativüberraschung Spieler bei dir?
Boah, wenn du mich gut kennst, und das tust du ja, und weißt, dass ich gerne mal Auge mache bei Werder-Abgängen, dann ist es gar nicht hot und einfach obvious. Aber du hast mir mit deinem Baumgart-Take nochmal richtig was unterbuttert hier. Ich mach Auge bei Berg. Ich glaube, das wird richtig scheiße. Das wird eine Saison zum Vergessen bei Union. Auch aus Prinzip einfach. Und ich glaube, dass es halt maximal mittelmäßig wird. Aber selbst da, also als Saison allgemein für Union Berlin, aber selbst wenn es eine maximal mittelmäßige Saison wird, fällt Berg halt nicht mal irgendwie positiv auf, glaube ich. Also alles, was
du sagst, er geht einfach unter, so komplett.
Der wird nicht existent sein, du wirst nichts von ihm mitbekommen. Und das sage ich jetzt und ich weiß, am ersten Spieltag macht er eine Bude, weil das ist immer so. Aber das ist ein Long Take, Leute. Ihr müsst es so in langen Zeit betrachten, okay? Wir reden am Ende der Saison. Weil Keke Topp hat auch im ersten Pokalspiel ein Tor gemacht letzte Saison und war dann nicht mehr existent. Ähnliches sehe ich bei Berg kommen. Ich glaube, er hat zu Unrecht mit Füßen getreten, welche Atmosphäre und welche Rolle er bei Werder hatte, einfach weil er den nächsten Move gesehen hat. Und für einen Spieler, der in seiner Karriere so oft reingeschissen hat und nie eine Rolle gespielt hat, kriegt er jetzt wieder die Quittung dafür. Verdient.
Boah, da ist so gar, gehässig, kein gar kein persönlicher Groll mit drin. Das ist total objektiv betrachtet. Alles.
Ich merk schon. Das war mein einer persönlicher Take, weil ich musste ein bisschen Werder hier mit reinbringen, denn du hast es schon gespoilert bei dir. Bei mir kommt Werder auch nicht vor. Ich habe nicht das Gefühl, dass. Also, es ist die erste Saison unter Horst Steffen. Ich muss kurz dieses It's About Us-Ding machen hier. Ich muss kurz über Werder reden. Ich glaube nicht, dass irgendwas auf uns zukommt, was nach oben hin irgendwie Überraschungen mit sich bringt. Ich habe aber auch wirklich die ehrliche Hoffnung und auch glaube das wirklich, dass da nach unten hin auch nicht heftige Ausreißer passieren werden. Klar, es wird keine Saison komplett frei von so Abstiegssorgen, aber ich glaube nicht, dass Werder da richtig reinrutscht.
Nee, das denke ich auch nicht. Ich habe euch auch ehrlicherweise leicht schlechter als letzte Saison eingeordnet, was aber noch ein Tabellenmittelfeld wäre. Und ich glaube auch, dass ihr bis auf phasenweise, dass man mal ein bisschen nach unten schielt und kurz schwitzt, damit nicht so viel zu tun haben werdet. Also schätze ich genau gleich ein.
Ich habe die Hoffnung, dass einfach die Saison zumindest im Bangula uns ein bisschen Freude bereitet. Zumindest mir.
Ich würde sagen, ich drücke die Daumen, mache ich natürlich nicht. Ich mache Auge, so wie du eben bei Berg.
Und auch bei deinem Spieler negative Überraschung wahrscheinlich?
Nee, glaube ich nicht.
Macht es dich traurig, dass das der Tipp sein muss?
Traurig nicht. Ich reite, glaube ich, einfach eine Welle mit. Also der Negativtrend ist jetzt schon auch seit letzter Saison zu erkennen. Und da ich dem Verein auch nicht so viel zugetraut habe, denke ich, dass der Spieler auch drunter leiden wird. Und zwar ist es Jonas Hofmann. Weil ich glaube, also
der Mann heißt Hofmann. Da ist nur
Hofmann,
ein F.
Hofmann, ja, sorry.
Ich muss hier wieder der Korinthengacker sein. Es tut mir leid.
Tut mir leid.
Jonas Hofmann. Ja, fair.
Absolut. Der hatte die Saison vor der letzten Saison, also Saison 23/24, wirklich gut gespielt, 32 Einsätze so und dann letzte Saison halt nur noch 11, weil Verletzungspech, weil Leistung nicht mehr gestimmt hat, weil er nicht wieder reingekommen ist und ich sehe nicht, wie sich das diese Saison verbessern soll, weil ich ja auch Leverkusen anders einschätze. Wenn man jetzt Leverkusen krass viel zuspricht, könnte man natürlich argumentieren, dass einige Leistungsträger fehlen und er sich dann vielleicht da irgendwie noch hervortun kann. Also ich sehe auch, dass man den Take andersherum machen kann. Aber da ich das nicht sehe, ich glaube, der wird weiterhin vom Verletzungspech geplagt sein und ist er ja jetzt auch. So, ich habe das vorhin gelesen, dass er schon wieder irgendwas hat, aber es ist noch nicht konkret wohl was. Und ich glaube auch, dass durch die ganzen Abgänge einfach da mangelnde Arbeit von hinten ist. Ich glaube, der geht unter und hat noch weniger Einsätze als jetzt letzte Saison.
Selbst als die Person, die den Leverkusen-Take ja genau andersrum gemacht hat hier, ist das nichts, dem ich widersprechen kann. Also Jonas Hofmann spielt bei mir da keine zentrale Rolle, warum ich glaube, dass Ten Hag mit dieser Mannschaft Erfolge feiern kann. Und in meinem Kopf muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich an Jonas Hofmann denke, denke ich an Gladbach. Und wenn ihm das anhaftet, was ich Gladbach zuspreche diese Saison, dann hat der Mann gar keine gute Saison.
Boah, das ist echt harmonisch bisher. Fluch. Also wir können die Takes des jeweils anderen schon gut nachvollziehen. Ich glaube, das endet jetzt. Ja, ich glaube, das ist vorbei, weil wir reden über die Absteiger. Es könnte vielleicht noch ein bisschen weitergehen, weil wir fangen nicht bei Platz 16 an, sondern wir fangen bei Platz 18 an.
Ich glaube, es ist auch spannender, weil die 18 war für mich eine relativ klare Kiste und ich glaube, eher so Richtung Relegationsplatz waren einfach so viele Clubs in der Verlosung, dass es sein kann, dass wir uns da mehr streiten.
Ich habe auch, aber ich glaube, es könnte auch gut Potenzial dafür da sein, dass man viele Takes versteht, weil das Einzige, was ich dir im Vorfeld zu meiner Prediction gesagt habe, ist, dass gefühlt für mich die halbe Bundesliga absteigt. Also, und das geht ja nicht. So, ich habe da bei so vielen Vereinen kriselndes Potenzial sehen wollen, mit meinem sehr professionellen Auge. Deswegen kann ich da, glaube ich, auch mehr nachvollziehen. Aber wir reden erstmal über Platz 18 und der war für uns beide, glaube ich, klar. Glaubst
du,
wir haben Stich?
Hopfen und Malz verloren für dich?
Ich sag, es ist Heidenheim.
Ja, es ist der absolute Stich. It's over now. Wenn du einen Dortmund-Torhüter und nur ein kleines Bayern-Talent aus der Jugend ausleihst, dann kann das doch nicht reichen. Und die Relegation war schon haarscharf letztes Mal. Also ich sehe da nichts, was dagegen spricht, dass das Rang 18 wird.
Es sind absolut genau meine Notizen, gefühlt gar keine Transfers, trotz Abwärtstrend, der klar zu erkennen ist. Also ich glaube, sie ruhen sich immer noch auf der einen Saison aus, die gut war, so, aber das reicht halt nicht und sie sind dran, wird sang- und klanglos runtergehen.
Und es ist auch okay, ich habe diese Auswärtsfahrt gemacht, ich muss sie nicht nochmal machen.
Lena hat alles erreicht, ihr könnt wieder gehen.
Wirklich, also nach dieser Auswärtsfahrt auf dem Weg zum Parkplatz haben uns noch so ein paar Opis angesprochen, die dann noch so meinten, weil es ja der letzte Spieltag war und es dann hieß Relegation, ja, hoffentlich sehen wir uns dann nächste Saison nochmal. Und wir waren natürlich alle freundlich, wie wir sind, wir Werder-Fans, so, ja, ja, viel Glück, viel Glück. Und dann saßen wir kollektiv im Auto und waren so, boah, nee, hoffentlich nicht.
Und so innerlich wart ihr so mit, ja, also wir steigen nicht ab, also ich denke eher nicht.
Also wir kommen nicht mit. Und tatsächlich ist ja auch Heidenheim nicht abgestiegen, aber ich glaube, also der lange Atem wird dann am Ende irgendwann knapp.
Es ist halt auch einfach die Transferphase, die nicht überzeugt. So wie gesagt,
es sind
ganz
ja noch 3
viel
Wochen,
gegen sie.
Müssen wir nochmal mit einfangen. Also ihr hört es hier halt, wenn noch 3 Wochen Transferfenster zu gehen sind, aber ich sehe nicht, was da kommen soll.
Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, weil ich glaube, mein Platz 17 ist nach allem, was ich über diesen Verein schon geredet habe, hier in der Folge keine Überraschung. So, ich sehe nicht, was da kommen soll. Ich würde damit einfach weitermachen. Ich glaube tatsächlich, Union geht runter, und zwar direkt, und zwar auf Platz 17. Ich sag, die Abgänge können sie nicht kompensieren, die sie haben. Auch wenn sie da 1, 2 gute Einkäufe getätigt haben. Ich sehe es einfach nicht. Bisher, Volland ist weg, Hollerbach ist weg, Gosens
rein.
Ja, also einfach alles
ich
seh, weg.
Ich sehe, wo du herkommst. Ich glaube, meine große Blackbox bei diesem Tipp, warum ich mich den nicht getraut habe, ist, ich gehe mit und ich glaube, dass Baumgart diese Saison nicht zu Ende macht. Das heißt, es steht und fällt einfach viel mit der Trainerverpflichtung, die dann folgt. Und ich glaube, wenn sie da einen Feuerwehrmann holen, der wirklich richtig reinklotzt, dann sehe ich in diesem Kader schon irgendwie noch, ich will jetzt nicht das Wort Qualität benutzen, weil das wäre ein bisschen doll, aber ich sehe irgendwie die Chance, dass sie das halt abwenden können mit Erfahrung und auch mit einem relativ guten Zusammenhalt, den ich Union Berlin halt irgendwie immer zuschreiben würde. Da gibt es Teams, bei denen sehe ich das diese Saison weniger, deswegen sind sie bei mir nicht auf den Abstiegsplätzen gelandet, aber sie waren mit in der Verlosung.
Ich glaube, vielleicht ist das auch mein Auge-Take, den du bei der Negativüberraschung Spieler gezogen hast. Ein bisschen was Persönliches muss mit drin sein. Und ich glaube halt einfach gar nicht an Baumgart. 17. runter. Wer ist es bei dir?
Ich finde es krass, dass du das mit dem Persönlichen angesprochen hast. Denn ich dachte, auch hier sticht es bei uns. Denn aus deiner Sicht wäre das was Persönliches gewesen, was ich verstanden hätte. Ich habe da St. Pauli. Ich sehe das nicht. Ich glaube wirklich, es wird St. Pauli treffen. Blessins zweite Saison, das verflixte zweite Jahr in Liga 1. Und auch das Transferfenster hat mich wirklich gar nicht überzeugt. Die mussten ja Treu an Freiburg abgeben. Damit ist, das mussten sie tun, damit mein Freiburg-Take alleine funktioniert. Deswegen danke St. Pauli. Aber dann geht es auch wieder runter. Und das ist bei mir bestimmt auch dadurch geprägt, dass St. Pauli für mich ein klassischer Zweitligaverein ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die das nachhaltig, vor allem spielerisch, so hinbekommen. Weil ich halte St. Pauli nach wie vor für einen Verein, bei dem wirklich, wenn du so das Themenspektrum dir anguckst, was so stattfindet, dieses Verhältnis von auf dem Platz und neben dem Platz ein absolutes Ungleichgewicht hat. Und das kann keinem Verein gut tun. Du musst doch über das reden, was in der Mannschaft passiert, was spielerisch stattfindet. Und der Verein, bei dem ich das am wenigsten sehe, ist halt St. Pauli. Da gibt es so viele Themenfelder drumherum, die wichtig sind, die gut sind, bei denen ich inhaltlich sogar klar mitgehe in großen Punkten. Aber ich habe das Gefühl, das überschattet da immer den sportlichen Erfolg. Und ich glaube, auch bei St. Pauli ist es so ein bisschen so ein Ding von, wenn du der Kleine sein willst, dann bist du halt auch der Kleine.
Verstehe ich absolut den Take.
Ich wusste, dass da keine Gegenwehr kommt.
Nein, kommt natürlich überhaupt keine Gegenwehr. Ist auch die Top-Überleitung, weil bei mir sind sie auf der 16 gelandet. Ich sehe wenig Potenzial, aber dadurch, dass ich Union halt noch deutlich drunter sehe, sind sie bei mir halt ein höher. Tatsächlich war das mein umkämpftester Platz, Platz 16, den irgendwie festzulegen, weil ich wollte auf Teufel komm raus und ich weiß, wir sind da auch in der Verlosung drin. Aber das ist meine Lulu, dass ich sage, wir sind auf der 15 am Ende, so das ist gesetzt, egal. So, bei mir
war's.
Soll
ich dir mal was Schönes erzählen?
Ja.
Das ist kein Deludo. Es gibt auch Leute ohne Fanbrille, die dem zustimmen würden, unter anderem ich in dieser Folge.
Boah,
Ihr wart
krass.
natürlich in der Verlosung. Wir können ja mal kurz alle Vereine nennen, die in der Verlosung sind, weil mein Platz
Ja.
16 steht ja noch aus. Ich habe nachgedacht, natürlich, über Gladbach, über den HSV, über den ersten FC Köln, habe ich ja schon angedeutet, dass ich da nicht so bei dir bin, über die TSG Hoffenheim, obvious. So, also da war echt viel in der Verlosung.
Bei mir war auch Augsburg noch mit drin. Das war
Ah, da bin ich
mit.
raus. Nee, das
Echt?
sehe ich nicht.
Siehst
Leider
du
nicht.
nicht? Oh,
Ich
weil
könnte
ich
drauf
dachte, den
verzichten.
einzigen, den sie wirklich nennenswert verpflichtet haben, ist der von Burnley. Also das Transferfenster ist auch irgendwie so alles halbgar.
Aber das ist so typisch Augsburg. Die graue Maus der Bundesliga, da passiert nichts und am Ende sind sie doch immer noch da. Weißt du? Also da müsste schon herausragend irgendwas scheiße laufen, dass ich jetzt mich auf Augsburg versteife, würde ich sagen. Auch wenn ich natürlich gut auf einen Südclub verzichten könnte, in diesem Fall. Das war auch das, was mich sehr, sehr verleitet hat, jetzt hier auf Platz 16 die TSG Hoffenheim zu nennen. Ich habe sie vergangene Saison ja schon in den Abstiegskampf getippt. Ich dachte, jetzt sind sie eigentlich mal fällig, weil sie haben Stach verloren an Leeds und sind irgendwie auch ein wenig halt mein Wunschtipp. Also, dass ich auf Hoffenheim verzichten kann,
Ja.
ist irgendwie klar. Aber ich habe nicht durchgezogen.
Wen hast du genommen?
Gladbach kann froh sein, dass sie hier nicht auftauchen, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich habe mich da sehr drauf eingeschossen. Ich wollte noch einen Take machen, der hot ist. Und
Oh.
ich habe das Gefühl, je nach Bubble ist der entweder hot oder komplett cold, weil manche wirklich glauben, absolut, ciao, so. Aber ich habe das Gefühl, der Großteil glaubt, dass da was gehen kann. Ich sehe das nicht. Ich habe viele Vorzeichen wahrgenommen, die für mich nicht funktionieren. Und auch wenn ich Sachen gesehen habe, die du schon hier angemerkt hast, ist der erste FC Köln mein Relegationskandidat.
Uff, okay. Ich will eine Begründung.
Kriegst du. Für mich ist das ein zu großer Umbruch, der da gerade stattfindet. Es ist nicht nur die neue Liga, es gab super viele Abgänge. Sie haben Lempele ablösefrei verloren. Ich weiß nicht, ob ans Partyboot oder ob einen anderen Verein, das ist noch zu klären. Sie haben für Downs zwar noch 8 Millionen bekommen und auch für Finkgräve 4, der ja zu RB gegangen ist, aber auch Jubicic, der absolute Mittelfeld-Allrounder beim ersten FC Köln, ist weg. Tigges, ja gut, da müssen wir jetzt vielleicht nicht so qualitativ drüber reden, aber
Nein,
auch
das
der ist
ist
weg.
jetzt nicht so sad.
Der
Ja.
Vollständigkeit halber wollte ich ihn zumindest nochmal nennen. Bei den Neuzugängen kann ich bei dir, bei dem, was du gesagt hast, nur bei einer Personalie mitgehen. Ich sehe Johannesson als guten Verstärker. Der kam ja aus Düsseldorf für 5
Ja.
Millionen. Da haben sie auch Geld in die Hand genommen. Der ist Achter. Ich glaube, der wird eine wichtige Position bekleiden in dieser Mannschaft. Aber der Rest, also Kraus. Letzte Saison von Mainz an Absteiger Bochum ausgeliehen. Der war da vielleicht einer der wenigen Lichtblicke. Aber der Mann ist abgestiegen. Das macht was mit dir, auch mental. Ich glaube, Ache wird sich hardcore wundern über Abstiegskampf. Der wird nicht einfach wie gewohnt vorne drin stehen und warten, dass der Ball kommt. Der muss ackern. Und ich glaube, diese Umstellung wird ihm schwerfallen. Vor allem, wenn der Trainer, der dir einbläut, dass du jetzt ackern musst, so ein Unsympath ist. Und ich kann es nicht mehr wiederholen. Ich will nicht nochmal über Malle reden und über alles oder Ibiza oder was es war. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Thematik. Kwasniok ist nicht mein Lieblingstrainer. Er ist bei den Kölnern
Ach.
gelandet. Und deswegen ist er ein großer Faktor, warum ich glaube, dass es die Relegation wird. Ich würde noch einen Take zu Bülter machen wollen. Sie haben ja nur 1 Million bezahlt und damit zumindest ein bisschen Erfahrung gekauft. Aber für einen über 30-Jährigen würde ich gar kein Geld mehr ausgeben. Vor allem nicht als ein Verein, der mit einer Transfersperre echt lange gar nichts machen konnte. Und ich sehe beim ersten FC Köln auch einfach viel Unruhe. Und ich wünsche es ihnen nicht, weil ich mag die Kölner eigentlich an sich. Aber mit dem Trainer haben sie es nicht anders verdient in meinen Augen.
Okay, den persönlichen Punkt hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Ich sehe es natürlich anders, aber das mit Kwasniok verstehe ich safe.
Ich habe das
Ich
Gefühl, das ist so
glaube.
wie so ein Baumgart-Ding. Das ist auch schnell auserzählt, wenn der dich menschlich nicht packt. Und ich glaube, es gibt viele Spieler in der Mannschaft, das ist nicht deren Typ Trainer. Und ich kann es auch verstehen, dann läuft es nicht.
Schon. Ich sehe bei Köln wenigstens den psychologischen Vorteil, dass sie hochgegangen sind und versuchen, sich festzubeißen, während du da andere Vereine in diesem Ding drin hast, die wie ein Gladbach, wie ein Hoffenheim, wie ein St. Pauli, wie ganz viele andere dort mit, einfach seit Jahren diesen Abwärtstrend mitmachen.
Okay, ein
So, und
Argument, um
er.
auszuhebeln, was du gerade gesagt hast. Die Statistik Relegation Erstligist, Zweitligist.
Fair.
Ja, also am Ende des Tages kann der Positivhype so groß sein, wie er will. Die Mannschaft, die irgendwie nach unten guckt und gegens Ende spielt, ist dann ja scheinbar doch in der ersten Liga immer die, die die Nase vorn hat. Und ich glaube, das, was wir in der Relegation auch unter so einem Brennglas einfach jedes Jahr sehen, das sehen wir auch im Abstiegskampf. Also es ist ja obvious, dass die Aufsteiger meistens die Hot Takes sind für den Abstieg. Und dafür, dass das der einzige Aufsteiger ist, den ich hier drin habe, finde ich das schon nett.
Schon, ich finde, Hot Take ist der falsche Begriff, wenn du Aufsteiger als Absteiger tippst. So, es ist halt die Safe Choice, so auf jeden Fall. Ich wollte es halt richtig hot machen und sehe schon, dass sie sich da festbeißen können im unteren Mittelfeld, weil ich einfach andere Vereine noch viel, viel schwächer einordne und die Transferphase gar nicht überzeugt. Und ich bei so einer Handvoll auch extrem Auge mache. Also unserem Part Augsburg auf jeden Fall. Pauli E. brauche ich nicht erklären. Hoffenheim sowieso. Also würde man sofort unterschreiben, klar. Und dann ganz ehrlich, irgendwo, was wir nicht genannt haben, was ich nicht glaube, aber auch ein Wolfsburg kommt da für mich rein, wo ich kein Problem mit hätte, wenn die extrem strugglen würden.
Komplette Überraschungskiste. So, ich kann da gar nichts einschätzen. Ich habe mir den Verein angeguckt, ich habe mir die Transferphase bisher angeguckt, die Vorbereitung. Für mich ist es eine Blackbox.
Ja, habe ich keinen Plan von. Das ist genauso wie bei Mainz. Ich habe auch lange überlegt, ob ich die ganz oben irgendwie mit reinnehme. Hab ich
schon eher positiv konnotiert, würde ich sagen. Ja, also Mittelfeld schon, mit einem Plus.
Schon auf jeden Fall, aber auch nicht krass überzeugend in der Vorbereitung. Ja. Also auch so niemand. Ein kleines Fragezeichen.
Es ist so wild. Also wenn du dir die Testspielergebnisse anguckst, egal von welcher Bundesliga-Mannschaft, also jeden Tag kommt irgendeine Kicker-Einmeldung, Schlagzeile, Generalprobe in die Hose gegangen oder so und irgendein anderer Verein. Fügen Sie hier den Namen Ihres Vereins ein, bitte. Und deswegen absolut. Glaube ich, wir warten hier gerade auf eine Saison mit einem Abstiegskampf, der, und das ist jetzt vielleicht hot, bis zu 9 Plätze mit einschließt.
Für mich gar nicht hot, stimme ich dir voll zu. Das wird richtig, richtig heftig. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass ich komplett vergessen habe, was ich sagen wollte gerade. Ich hatte
und
voll
ich
den
finde,
Punkt.
Und das passt zu dieser Saison, die uns hier erwartet. Ich habe keine Ahnung und trotzdem was rausgehauen.
Absolut, bei der ganzen Prediction eigentlich nicht. Bei diesen Testspielen, stimmt, das wollte ich sagen. Erstmal, wir allen voran, ne, HSV scheißt gerade absolut maximal rein bei jedem Testspiel, ja. So, wir haben kein einziges gewonnen. Alle werden versucht, mit Dreierkette zu spielen. Und das ist mein, ich mache es jetzt über uns Moment hier. Ist es nicht, bitte lassen, bitte nicht im DFB-Pokal ausprobieren, sonst können wir gegen Pirmasens sofort nach Hause fahren. Furchtbar scheiße, kein Neuzugang überzeugt. Deswegen werte ich die Testspiele nicht, weil sonst hätte ich das bei Union noch mit reinhacken können. Bei denen läuft es noch schlechter. Die haben nämlich, glaube ich, kein einziges Tor in allen Testspielen. Also da ist auch
das
furchtbar.
Das passt zu
aber
meinem Burke-Take. Hat Burke gespielt in den Testspielen? Ich habe es mir nicht mal angeguckt. Dieser Take war in meinem Kopf. Ich habe mich darauf festgebissen.
Ja, deswegen, ich will das nicht werten. Weil man probiert sich aus, keine Ahnung, sollen die alle machen, Testspiele sind egal jetzt.
Ja, vor allem bei den Clubs, die halt einen neuen Trainer haben. Du guckst ja auch erstmal Richtung, also im Idealfall verpflichtest du einen Trainer, der zur Spielphilosophie und zur Spielidee passt. Heißt ja aber nicht, dass der nicht eine neue Formation ausprobieren kann. Und deswegen werte ich das auch nicht. Da waren wir uns ja einig. Genauso, wie wir uns ja einig sind, dass wir vom fünften Spieltag nicht auf die Tabelle gucken. Fünfte?
Eigentlich hatten wir vom 10. immer.
Wir haben das immer weiter runtergestuft. Ich habe das einfach runter. Ja, ab dem 10. können wir es vielleicht werten. Was wir auf jeden Fall bewerten, das sind die Heimtrikots dieser 18 Bundesligisten. Und zwar in der kommenden Folge. Und nicht nur das, du hast es gerade schon angedeutet mit Pirmasens, auch Bielefeld wird eine Rolle spielen in der nächsten Folge. Wir sprechen über die Partien im DFB-Pokal. Wir werden bestimmt ein paar Ausreißer und spannende Sachen und vor allem, wenn ein Underdog gewinnt, werden wir es mit reinnehmen. Aber hauptsächlich geht es natürlich um eure Partie und um die von Werder Bremen.
Safe. Das heißt, euch erwartet als nächste Folge eine XXL-Episode, weil wir das Trikot-Ranking verbinden mit dem DFB-Pokalspieltag. Das ist dem geschuldet, dass sich einige Vereine, Union Berlin und Dortmund, sehr viel Zeit gelassen haben.
Noch ein Grund, warum die absteigen, ne?
Das Heimtrikot zu leaken, nur damit, Spoiler, beide nicht der Bringer sind. Aber
das diskutieren wir dann in der kommenden Woche, am Dienstag nach den DFB-Pokalspielen.
Genau, freut euch drauf und macht bei Kicktipp mit.
Kommt
wie
in
gesagt,
die Gruppe.
Kommt in die Gruppe, ihr findet es in der Folgenbeschreibung. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.